Also herzlich willkommen zu dieser Gemeinschaftsstunde heute Abend und schön, dass ihr euch aufgemacht habt. Und wir beginnen mit dem ersten Lied 12, möchtet aber wirklich dran denken, dass heute der Sonntag Rogate betet ist und wir kommen auch zusammen, um zu loben, zu singen und zu beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen in deinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und danke, dass du mit deinem Geist mitten unter uns bist. Danke, du siehst, wo wir alle herkommen, was wir heute erlebten, am Schönen und auch vielleicht an weniger Schönem. Und mach doch unsere Herzen bereit für dein Wort und sprich du selber. Ich danke dir dafür. Amen. Heute Abend hören wir einen Text aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus Lukas 8, die Verse 26 bis 39. Ich lese aus der Luther-Übersetzung und die Überschrift lautet bei ihm die Heilung des besessenen Gerasseners. Und sie, Jesus und die Jünger, fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüber liegt. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Haus, sondern in den Grabhöhlen. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Denn der hatte ihn lange Zeit geplagt. Und er wurde mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten. Doch er zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen Geist in die Wüste getrieben. Und Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion. Denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von den Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abgang hinunter in den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Und die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzugehen. Denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und er stieg ins Boot und kehrte zurück. Aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach: Geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündete überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Also mal ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese in der Evangelien, kriege ich so eine bisschen Gänsehaut. Ich finde sie fast ein wenig gruselig, sage ich ganz ehrlich. Da lebt einer, da gibt es einen Mensch, der lebt, ich habe meinen ersten Punkt auch danach benannt, der lebt in meinen Augen ein sinnloses und nicht lebenswertes Leben. Jesus ist ja gerade mit seinen Jüngern vom der großen Wunder der Sturmstillung aus dem Wasser ins heidnische Land, von denen Gerasener kommen, haben wir gerade gelesen. Sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die gegenüber liegt von Galiläa. Und kaum ist er da, wird er lauthals begrüßt. Aber nicht Hallo Jesus, sondern da kommt ein Mann, der lebt quasi freiwillig bei der Grabhöhle, ich würde sagen, heute, wie wenn einer auf dem Friedhof wohnt. Der wohnt auf dem Friedhof, da lebt er, der fühlt sich die Tote näher als die Lebende und er kommt ihm, so steht's zumindest drin, ich nehme das jetzt so, nackt entgegen. Ich mag mir das auch gar nicht vorstellen, wenn man das gelesen hat, wie der Mann wohl ausgesehen hat. Keiner hat ihn bisher bändiger kennen. Da steht nur drin, sie legten ihm Ketten an. Ich weiß nicht, wer die sie waren. Waren das Freunde oder welche, wo er gewohnt hat vorher in der Stadt oder so? Die haben ihn mit Ketten gebunden, vielleicht um ihn vor sich selber zu schützen oder auch andere. Und er zerreißt diese, steht da drin. Er hatte ungeheure Kräfte und er ist innerlich so getrieben und quält sich selber. In der Parallelstelle bei Markus steht auch drin, dass er die ganze Zeit geschrien hat und sich auch selber geschlagen hat mit Steinen. Und da frage ich mich, wie viel Kraft es wohl kostet, wenn jemand Tag und Nacht schreit und was das für einen Körper bedeutet, welche Verletzungen da zurückbleiben müssen, wenn man jemand eiserne Kette hat und der springt die, was da, das sind, also ich mag es mir nicht vorstellen, was, wie der aussehen hat, wie der übersät mit Narben und Wunden, Schwellungen, Brüche, was weiß ich. Ein Mann, der mit seinem Leben, was heißt nicht klarkommt, der einfach schwer, schwer krank an Körper, Seele und Geist ist. Und jetzt schreibt Luther auch, er ist belastet mit einem unreinen Geist. Gebunden, gefangen und nicht in der Lage, ein eigenständiges Leben zu führen, weil dieser Dämon in ihm, der sucht die Zerstörung, die Vernichtung vom Leben. Und wie man da lesen, wie der Mann Jesus entgegenläuft, im vorauseilenden Gehorsam quasi, spricht nämlich der unreine Geist Jesus als Gottes Sohn an. Weil Jesus fragt ihn ja nach seinem Namen, wie heißt du? Und der Mann selber kann gar nicht antworten. Der unreine Geist gibt die Antwort. Hey Jesus, du Sohn Gottes, so anerkennt er ihn quasi auch als den Sohn des Allerhöchsten, als den Stärkeren. Er anerkennt es und er akzeptiert es. Und er weiß, dass er diesen Menschen aus Gerasa verlassen muss, weil jetzt einer kommt, der stärker ist als der Dämon. Und er gibt auch klein bei und er gehorcht auch aufs Wort und er fährt dann aus in die Sauherde rein und wir haben gelesen, die sind dann ersoffen. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, ich möchte aber mal noch eine kurze Anmerkung zu machen. Wir wissen als Christen, dass Jesus einen Gegenspieler hat, der Satan, das wissen wir. Wir wissen auch, es steht in der Schrift, er geht umher wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen könnte. Und wir wissen auch, dass es tatsächlich dämonische Belastungen und Bindungen gibt. Mir persönlich ist trotzdem wichtig. Wie soll ich sagen, ich möchte das nicht beurteilen bei anderen Menschen. Und im Endeffekt ist so eine Beurteilung in meinen Augen Sache von, ob jemand dämonisch belastet ist, ich spreche jetzt von dem, von einem Arzt oder von einem Seelsorger oder sonst. Also ich finde, man sollte schon auch schauen, weil es gibt einfach auch Psychose, Traumata, alle möglichen Dinge. Und es ist mir einfach wichtig, das zu raus zu sagen. Aber dieser Mann hat wirklich diesen Dämon in sich, das haben wir gehört. Also, wie ist das eigentlich mit diesem Bösen? Ich zitiere mal eine kurze, einen Ausschnitt aus einer Ansprache vom Winfried Schäfbuch, was er dazu sagt. Er sagt, warum gibt es das Böse auf dieser Welt? Warum all der Streit, Krieg, Zwietracht? Ja, weil eben böse Mächte los sind. Der Satan ist der Fürst dieser Welt. Dann sagt er weiter, Schäfbuch, es gibt sehr große Unterschied von der Macht des Bösen. Doch im Endeffekt sind alle Menschen geritten von dem Bösen, weil es uns zum Sündigen verleitet. Schon bei Adam und Eva kam der Verführer, der Böse. Und was sagte Gott zu Kain? Die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Soweit, Schäfbuch. Also, die Sünde, die ist in dieser Welt, in dieser gefallenen Schöpfung. Und immer wieder versucht der Satan auch, uns in unsere Schwäche lärm zu legen und dass man sündigt. Und einer hat mir gesagt, der Satan hat seine drei Lieblingssachen, sind Sex, Geld und Macht. Ne? Und wenn man so in die Bibel reinguckt, denken wir an David. David, was, wenn man, die Geschichte von David hat mich immer schon fasziniert. Was war das für ein gottestreuer Mann, der so viele Entbehrungen hatte, der geflüchtet ist vom Saul und so treu zu Gott gehalten hat. Und dann war er König, sitzt im Palast und da sitzt oder wäscht sich da nebendran ein und das Hirn schellt aus. Es klingt alles aus und er holt sie zu sich als König, obwohl sie verheiratet ist. Er geht mit ihr ins Bett und schwängert sie sogar. Und dann kommt noch der Oberhammer, er lässt sogar noch verdeckt ihren Mann umbringen, damit es nicht rauskommt. David, der Mann, der doch so an Gott festgehalten hat. Also, so eine Geschichte lese mir in der Bibel und ich finde es gut, dass das drin steht. Es zeigt uns doch auch, dass wir uns nicht über andere erheben dürfen oder auch mal so, ich denke immer so, Sünde beurteilen oder was heißt Sünde, was der andere macht. Ja, so schlimm wie der bin ich nicht. Oder so auch unter Mitchristen, was der gemacht hat. Ich denke, die Bibel will uns hier warnen, die Macht der Sünde, die ist nicht zu unterschätzen. Und mein Lieblingsjünger, Petrus, boah, wie ist er da gestanden im Garten Gethsemane, boah, Schwert, und dem haue ich noch das Ohr ab, und Jesus, und ich bin bei dir, und wollte da an seiner Seite sein, und als sie ihn gefangen genommen haben im Garten Gethsemane, und nachher am Kohlefeuer kommt irgendein Mädle oder Magd oder ich weiß nicht mehr genau, und sagt, du warst doch auch mit dem von Jesus. Nein, ich doch nicht. Doch, nein, verflucht will ich sein. Er sagt sich von Jesus los. Und kurz vorher wollte er noch mit dem in den Tod gehen oder ihn verteidigen. Petrus wollte doch Jesus dienen, ganz bestimmt. Es ist irgendwo erschüttert, er kann nicht so, wie er will. Aber was ich so gut finde an dieser Geschichte, wie Jesus damit später umgeht, ist heute Abend nicht das Thema, ich will es nur schön sagen, wie Jesus so seelsorgerlich, liebevoll auf dieses Versagen von Petrus eingeht und ihn liebevoll abholt am See Tiberias in Johannes 21, kann man es nachlesen, wir haben es ja schon mal erst unlängst in der Stunde mal gehabt, und wie liebevoll er das aufarbeitet, weil das ja in Petrus auch die ganze Zeit drin war. Er hat bitterlich geweint, als der Herr ihn gerät hat, und das hat er mit sich rumtragen, und Jesus ist da bei ihm drauf eingegangen. Okay, also aber zurück zu unserer Geschichte. Wir wissen, dieser Mann, der ist jetzt befreit. Der ist befreit. Der Geist hat müssen gehen. Und das zeigt doch was ganz Großartiges, was wir uns, oder ich zumindest, mir immer wieder Schwierigkeiten habe vorzustellen. Diese Macht, die Jesus hat. Diese unglaubliche Macht. Wir lesen, mir ist gegeben alle Macht oder alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, aber was das heißt, was das tatsächlich heißt. Ich habe mal zusammentragen, ich habe mir überlegt, weiß ich eigentlich, wenn ich in, es gibt so Situationen, die sind für mich unmöglich, da denke ich, wie soll das jemals funktionieren, wie soll da Jesus helfen können, wie kann überhaupt jemand helfen bei irgendeiner echt schwierigen Situation. Und manchmal ist man ja auch über sich selber verzweifelt, ich weiß nicht, ob es euch so geht, nee, Anwesende selbstverständlich ausgeschlossen, aber manchmal denkt man doch, mein Schwachpunkt, und wieder hat mich da, und wieder habe ich was gemacht, wo ich genau weiß, das gefällt Jesus nicht, und da kommt wieder so die leise Stimme, ja, ja, und du willst Christ sein. Mhm. Und das tut dann so weh, aber Jesus, der ist so gigantisch, der ist so großartig, der hat alle Macht, und er probiert es wieder neu mit mir und sagt, Linde, nächstes Mal, ich gehe zu ihm und sage, Jesus, es tut mir leid. Auf jeden Fall, ich habe uns jetzt mal die Geschichte zusammentragen, nur einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Also können wir ja lang sprechen sonst. Was Jesus für eine Macht hat, fangen wir mit der Sturmstellung kurz vorher an. Lebensgefahr, die Jünger alle kurz vorm Hilfe. Jesus schläft, nebenbei bemerkt, er schläft. Und dann weckt sie ihn und dann steht er, ne? Schweig und verstumme. Und dann ist still. Muss man vornehmen, da ist ein Tsunami und der steht dann und sagt, schweig und verstumme und nichts passiert. Macht über Naturgewalten, für mich physikalisch, naturwissenschaftlich nicht nachvollziehbar, aber er spricht und es geschieht. Jesus, nachher über Naturgewalten. Und die vielen Geschichten, wer mal ein paar lesen will, oder in Matthäus 4, Vers 23 bis 25, ist auch so eine kleine Liste in drei Versle. Jesus, der hat aussätzige, kaltgichtbrüchige, Lähme, Blinde und wissen wir selber alle, sogar Fernheilung von dem Hauptmann vom Kapernaum. Jesus Herr über Krankheiten. Und dann die Geschichte von heute, von dem belasteten, besessenen Gerasener oder dieser junge Mann, wo der Vater zu Jesus kommt, sein Sohn hat einen unreinen Geist und der Mensch schreit doch noch an Jesus an. Ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben, wo Jesus gesagt hat, alles ist möglich, dem der glaubt. Auch da, Jesus, der Herr über die unreinen Geister. Und dann natürlich, ganz klar, Jesus, Lazarus, 4 Tage tot, er stinkt schon. Und Jesus ruft den raus und der kommt. Ich wäre ganz gewiss in Ohnmacht gefallen. Und ganz zum Schluss, Jesus, der ist ja als Retter in die Welt gekommen und der hat unsere Schuld ans Kreuz getragen. Und durch seinen Tod am Kreuz, durch sein unschuldiges Sterben, der Satan hat ihn oft versucht zu verführen, in der Wüste, hops darunter, bet mich an und dir gehört und so weiter. Was hat er gemacht? Jesus ist treu geblieben am Vater im Himmel. Er hat keine Schuld auf sich geladen und durch sein unschuldiges Sterben, es ist vollbracht, konnte er dem Tod dann die Macht entreißen. Er hat uns dadurch zum Leben in Herrlichkeit beim Vater befreit. Der größte Sieg, Jesus, der Sieger über die Macht des Todes. So eine Macht hat er. Und wir wissen, wer Jesus sein Leben übergeben hat, der darf wissen, dass Jesus auch in ihm wohnt und dass Jesus uns auch verändern und freimachen will von allem, was uns irgendwo bindet oder gefangen hält. Das, was man, wo man immer wieder drüber stolpert, auch also alltägliche Dinge, auch nicht dämonischen Ursprungs, die uns aber in einer freien Beziehung zu Jesus hindert. Und Jesus fragt uns, wie heißt du? Wie heißt es, was dich gerade belastet? Wie heißen die Dinge, die Probleme, die Sorgen, die Verletzungen, die Bindungen, die Süchte, die Trauer, die was auch immer, die dich so gefangen haltet, die sich in deinem Herz so breit machen, dass ich fast keinen Platz mehr drin habe. Und Jesus sagt, ey, nenn's doch, sprich's doch vor mir aus im Gebet. Wir lesen, im Wort steht drin, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir dürfen es ihm sagen, wenn wir es ausgesprochen haben. Und er möchte uns begleiten und helfen, wie er auch der Petrus begleitet hat. Wir sind nicht allein. Und gigantisch, wir sind nicht allein. Guckt mal um mich herum. Glaubensgeschwister. Wir haben nicht zueinander gehen und sagen, du kannst, ich habe da echt ein Problem. Wir vertrauen einander. Kannst du mit mir beten? Kannst du das mit mir? Oder wenn ich nicht beten kann, bete doch bitte für mich. Ich bin gerade ganz unter. Oder Jesus hat auch, also muss auch mal sagen, Jesus hat ja auch Ärzte berufen, die uns, wenn wir krank sind, gesund machen können. Er hat auch Psychotherapeuten berufen, die uns begleiten können. Ausgebildete Seelsorger. Also wir müssen uns auch nicht scheuen, solche Hilfe anzunehmen. Aber genial, einfach nochmal für uns. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind Geschwister im Glauben. Und Jesus möchte, dass das ausgesprochen wird, dass uns das nicht belastet. Ja, und ich möchte noch mal ganz kurz zum David zurück. Wie war es denn bei ihm? Diese schwere Sünde, die Schuld, die er auf sich geladen hat, weil er jetzt die Bathseba auch noch geschwängert hat, noch vertusche, indem er den Männer heimlich noch schön irgendwie so umbringen lässt, so vorne an der Front und Kanonenfutter. Also, das muss man sich echt geben. Und dann kommt der Nathan, sagt ihm das und dann David, er verzweifelt dann aber nicht und sagt, Gott will nie mehr was mit mir zu tun haben. Nein, das macht er nicht. Nein, er kniet nieder, vermute ich mal, und schreit vor Gott und sagt, Herr, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Psalm 51. Ja, auch David hat diese befreiende Macht erfahren. Und wie gesagt, auch bei diesem Mann in Gerasa, auch er hat jetzt wieder in, also von meiner Sicht aus, ein sinnvolles und lebenswertes Leben. Und das Ergebnis der Begegnung, das kann sich echt sehen lassen. Ne? Also mit Jesus verändert sich dem sein Leben radikal. Also eben noch der ausgestoßene Hilfe, der Gefürchtete, der sozial Vergessene wahrscheinlich, Entschuldigung, der schwer Verletzte. So stand ihm jetzt eine Zukunft bevor wieder. Er hat wieder eine Zukunft gehabt. Er konnte wieder ein Leben beginnen in der Gemeinschaft. Und als die Gerasener den Mann sieht, schon anzogen, er macht einen, steht drin, verständiger Eindruck, also schreit nicht mehr irgendwie rum, ist gemeinschaftsfähig und ruhig. Ja, der Dämon ist weg. Jesus mit seinem Heiligen Geist wohnt in diesem Mann. Und dann bittet der Mann Jesus, ey, ich lasse alles zurück. Ja gut, klar, so Grabhöhle und so, aber ich lasse alles zurück und ich möchte mit dir gehen. Du bist mein Befreier, ich möchte mit dir gehen, ich möchte ein Jünger von dir werden. Und was sagt Jesus? Nee, für dich habe ich einen wichtigeren Auftrag. Also so ähnlich sagt er's. Er sagt, nee, geh du in deine Heimat und in deine Umgebung, diese 10 Städte, geh du in deine Heimat, sei du mein Bote und erzähl von deiner Befreiung, erzähl von meiner Macht. Und auch für uns gilt, wir möchten nie vergessen, es ist so wichtig, ich habe jetzt nicht geguckt, wo es steht, aber es steht drin, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da möchte er auch uns gegenseitig auf den Weg schicken. Er möchte, dass wir Zeuge sind für ihn und Bestätigende für seine Wirken. Das ist doch wichtig. Jesus hat alle Macht, und zwar alle. Unvorstellbar für mein kleines menschliches Hirn, naturwissenschaftlich, physikalisch, vieles nicht nachvollziehbar. Aber Jesus hat diese Macht. Nicht mit Computertechnologie, mit nichts können wir das. Die Beispielgeschichte haben wir gesehen, aber wir sehen auch, dass Jesu Liebe und Gottes Barmherzigkeit auch in ausweglose, unmöglich erscheinende Situationen helfen kann. Und wir können und dürfen unsere Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben, und es ist ganz wichtig, dass wir Zeuge sind, wir dürfen das an andere weitergeben. Und ganz ehrlich, manchmal wirkt so ein Zeugnis von einem selber mehr wie super Predigt oder sonst was. Soweit mal.
Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt im zweiten Teil einfach nochmal in die Geschichte reingucken. Und ich habe diesen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, möchte ich einfach mit euch in 3 verschiedene Blickwinkel angucken. Der erste ist so der Blickwinkel, wie ist das Leben für diesen Mann in seine Fesseln? Und der zweite Blickwinkel, was passiert, wenn Jesus auf den Plan tritt. Und der dritte Blickwinkel, wie geht ein Leben nach der Befreiung weiter? Ein Leben in Fesseln, der erste Abschnitt. Wenn man die Beschreibung so leset, wie dieser Mann dort in seiner Besessenheit gelebt hat, dann kann es uns echt ganz anders starten. Gerlinde hat es schon ausgeführt. Es war ein furchtbares Leben, das der Mann führen hat müssen. Die Beschreibung, die ist so krass, dass der Lebenswandel des Mannes mit dem Leben als Mensch kaum nur noch vergleichbar ist. Das hat mehr tierische Züge wie menschliche. Der Lukas schreibt ja in Vers 27, der Mensch hatte seit langer Zeit Dämonen. Manche Übersetzungen heißt, seit langer Zeit hat er keine Kleider an. Also ich gehe davon aus, er hat wirklich diesen Zustand der Besessenheit, das erlebt er nicht erst seit gestern, sondern über längere Zeit. Und er war, da gehe ich auch davon aus, schließlich, wenn er seit längerer Zeit es hat, dann gab es auch ein Leben vor dieser Besessenheit. Und so denke ich mir, hat er nicht immer in diese Grabhöhle gelebt und er war auch nicht immer nackt. Er war auch nicht immer gewalttätig. Wahrscheinlich war er früher, hat er ganz normales Leben gelebt. Vielleicht hat er sogar Familie gehabt, Haus und Hof. Wahrscheinlich war er ein ganz normales Glied der Gesellschaft. Aber dann wurde es anders. Und jetzt war sein Leben nur noch furchtbar, abartig und schlimm. Und schlimm für ihn, besonders aber auch schlimm für alle, die ihm begegnet sind, für alle um ihn herum. In der Überschrift schreibt der Übersetzer, der Luther, denke ich mal, oder ich weiß nicht, wer die Überschrift da zugefügt hat in unserer Bibel, da steht der Besessene. Im Text selber lässt man aber, wie der Lukas das übersetzt und auch der Markus und der Matthäus, wo ja Parallelstelle sind, die schreiben von Dämonen. Das heißt, Dämonen haben Besitz ergriffen von diesem Mann. Sie waren die Herren über das Leben und über diese Kreatur. Und die haben das Leben bestimmt. Er, der Mann, der konnte nicht wie mir selber entscheiden, jetzt dorthin zu gehen oder was zu tun oder was zu lassen, sondern er war gefesselt, er wurde gelebt. In unserer Zeit stellt sich ja die Frage, gibt es Dämonen überhaupt? Da sind wir uns so, die Menschen sind sich da überhaupt nicht einig, auch Christen sind sich da nicht einig, was Dämonen sind, ob es Dämonen gibt und wie sie sich auswirken. Ich möchte mal so als Erklärung geben, Dämonen sind Wesen, die in der unsichtbaren Welt leben. Ähnlich wie Engel können sie sich bewegen und haben Fähigkeiten, die wir Menschen nicht haben. Zum Beispiel sind sie unsichtbar. Aber entgegen von Engel Gottes wirken Dämonen im Herrschaftsbereich von Satan. Sie suchen sich einen Menschen und durch den sie und in dem Menschen wird ihr unreines Wesen sichtbar und spürbar. Und das Ziel des Ganzen ist, und da wiederhole ich auch, was Gerlinde schon gesagt hat, das Ziel des Ganzen ist, möglichst viel kaputt zu machen. Die Zerstörung, die steht immer am Ende von dämonischer Macht. Und so lebt dieser Mann nun gefesselt. Gefesselt durch diese dunkle Mächte. Und das Leben wird unerträglich. Und er kann keine Kleidung mehr auf seiner Haut brauchen. Er muss sie sich vom Leib reißen und er läuft nackt rum. Er hat auch kein Schamgefühl mehr, das ist ihm total abhanden gekommen. Zum Entsetzen von den Menschen, die um ihn rum sind und ihm begegnet. Er ist ruhelos. Er erträgt das Leben in der Gesellschaft nicht. Er kann keine Leute um sich herum brauchen. Er will Ruhe. Er will raus. Er geht in die Wüste, in die Einsamkeit, aber er findet keine Ruhe. Und deshalb schreit er. Mir ist nicht klar, ob der Mann schreit, weil sein Leben so entsetzlich schlimm ist, oder ob die Dämonen durch ihn schreien. Auf jeden Fall, wenn ein erwachsener Mensch schreit, dann ist das furchtbar für ihn und für alle anderen auch. Markus berichtet ja in seinem Evangelium, in Kapitel 5, Vers 5, dass der Zustand Tag und Nacht anhielt. Und dass sich dieser Mann wohl selber mit Steinen geschlagen hat. Und ich stelle mir davor, der Mann, der hat drunter gelitten, dass er in diesem Zustand ist und nicht selber entscheiden konnte und gelebt wurde. Und er versuchte, diese bösen Geister mit Schlägen und mit Steinen aus sich selber auszutreiben. Aber es gelang ihm nicht. Es wurde alles nur noch viel schlimmer. Und zu dieser inneren Unruhe, zu dem Getriebensein, sind noch Schmerzen und gebrochene Knochen gekommen. Ich denke, wir sind uns einig, so möchte mir nicht leben müssen. Und so wünsche mir auch niemandem um uns herum ein Leben. An dieser Stelle muss ich jetzt sagen, ich bin Laie auf diesem Gebiet und ich habe nur wenig Erfahrung mit Besessenheit, mit Dämonen und mit bösen Geistern in Menschen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir psychische Erkrankungen, dass wir Depressionen und dämonische Mächte gleichsetzen. Wir dürfen auch nicht pauschal sagen, es gibt keine Dämonen. Und deswegen möchte ich auch vorsichtig sein. Deswegen möchte ich auch, vielleicht muss ich mich auch korrigieren lassen und manches ist vielleicht auch das, was ich empfunden habe hier, was ich sage. Aber ich lese diesen Bericht in unserer Bibel aber nicht nur einmal. Ich lese ihn dreimal. Der Matthäus schreibt davon und der Markus schreibt davon und der Lukas schreibt darüber. Und deshalb glaube ich, steht es uns auch nicht gut an, wenn man einfach nur drüber leset. Und wenn man sagt, verstehen wir nicht, geht uns nichts an. Ich glaube, es ist schon gewollt, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir diesen Abschnitt auch beachtet. Ignorieren finde ich nicht okay. Die beschriebenen Auswirkungen, die in unserem Text, die sind ja total extrem. Und da, glaube ich, gibt es auch Abstufungen. Und ich bin mir eigentlich sicher, dämonische Macht fängt nicht erst dort an, wo wir diesen Mann beschrieben haben, sondern sie fängt schon viel, viel weiter unten an. In Vers 30 lesen wir ja, dass es viele Dämonen sind. Als Jesus den Mann fragt, wie heißt du, antwortet der Dämon, Legion, viele. Die römische Armee hat ihre Soldaten in Legionen einteilt und Legion ist die größte Einheit und das waren zwischen 4.000 und 6.000. Also dieser Mann hat nicht nur einen Dämon gehabt in sich, sondern gleich Tausende. Und dann, wenn ich mich jetzt mit dem Abschnitt beschäftige, dann stellt sich für mich die Frage, auch als Laie, es stellt sich einfach die Frage, da komme ich nicht drum rum, so bin ich halt, ich möchte was ergründen, wie erkenne ich dämonische Mächte? Und da wird es vielleicht gefährlich, aber ich möchte es trotzdem wagen und es auch ein bisschen weiter nach unten noch stufen. Ich glaube, dass man dämonische Mächte bei Süchte erkennen kann. Vielleicht nicht immer, aber ja, ich meine, da kann man das erkennen. In einer Sucht, die kann Alkoholsucht sein, Drogen, Süchte im Bereich der Ernährung oder in der Sexualität. Es gibt noch viele andere Süchte, die vielleicht gesellschaftlich auch anerkannter sind. Geldgier, die Sucht nach Anerkennung, die Macht, den Machtstreben, die Sucht nach Macht oder das zwanghafte Streben nach Perfektion oder nach Schönheit. Oder die Angst, auch im Leben was zu verpassen. Selbst die Arbeit, unser schwäbisches Erfolgsmodell, kann zu einer Sucht werden und kann uns treiben und unser ganzes Leben bestimmen. Ich finde, wenn man überhaupt ein Kennzeichen, oder ein Kennzeichen, das auf jeden Fall, denke ich, da sein muss, ist ein Kontrollverlust. Der Mensch, der uns hier beschrieben ist, der konnte nicht mehr selber entscheiden, was er tut. Er wurde gelebt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass das einfach ein Kennzeichen ist. Der Mensch will das, was er tut, gar nicht, aber er kann sich nicht wehren. Er macht es einfach. Irgendwie. Und das Zweite ist die Zerstörung. Ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen, wenn man überhaupt von dämonischer Macht immer Menschen und von Besessenheit reden möchte. Am Schluss ist immer alles kaputt. So sind dämonische Mächte. Sie geben erst auf, wenn alles kaputt ist. Sicher, ein kritischer, fragender Blick, möchte ich jetzt so sagen, ist nie falsch, auf mein eigenes Leben zu richten. Und es ist vielleicht sogar auch wichtig, dass ich mich frage, wo bin ich vielleicht in Fesseln, wo bin ich gebunden, wo bin ich getrieben und wo bin ich vielleicht in meiner Kreatur auch nicht selbstständig und habe die Kontrolle nicht. Aber ich finde, weil da habe ich jetzt Respekt davor, da Urteile oder einzustufen, da ist mir so in der Vorbereitung gekommen, da möchte ich jetzt als Andi sagen, ja, ich möchte lieber zuerst einen Schritt weitergehen und lade euch dazu ein, dass mir das jetzt einfach mal so stehen lasst. Es gibt dämonische Mächte und sie ergreifen Menschen und es kommt zum Kontrollverlust und es kommt zur Zerstörung. Das kennen wir und das haben wir in unserem Leben auch schon gesehen. Aber mich interessiert jetzt, was passiert, wenn Jesus auf den Plan kommt? Und da ist mein zweiter Punkt, Jesus befreit. Eigentlich stand dem armen Mann an diesem Morgen ein weiterer sinnloser, hat Gerlinde auch gesagt, ein sinnloser Tag bevor. Doch dieser Tag, der soll die Wende bringen. Seine Dämonen, die zwangen den Mann, nämlich auf Jesus und seine Jünger zuzustürmen, mit Schreien. Er wollte sie, oder die Dämonen wollten Jesus und seine Jünger vertreiben. So wie sie es immer gemacht haben, wenn Menschen in die Nähe kamen. Matthäus schreibt da in Kapitel 5, Vers 28, niemand wagte, jenen Weg zu benutzen. Der Mann war so gewalttätig, keiner hat seine Kinder dort vorbeigeschickt. Niemand ist freiwillig dort vorbei, nur wenn es unbedingt sein hat müssen. Doch alles Schreie in diesem Fall, an diesem Morgen, half nicht. Jesus bleibt stehen. Jesus hat nämlich keine Angst vor Dämonen. Und ich möchte, dass uns dieses Bild, ja, einfach präsent bleibt oder wird. Jesus steht. Auch wenn Dämonen, die uns Angst machen und unheimlich sind, auch wenn die auf ihn zurennen, Jesus bleibt stehen. Er hat keine Angst davor. Und dann erkennen wir und erleben wir hier in der Geschichte, wenn Jesus böse Mächte, satanische Mächte begegnet, dann gibt es eine heftige Reaktion. Und ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen von dämonischen Mächten, dass es beim Aufeinandertreffen mit Jesus zu einer Reaktion kommt. Und die kann ganz schön heftig sein. Im anderen Fall, da ist ein böser Geist mit Jesus in Berührung gekommen oder zusammentroffen und da wurde dieser junge Mann heftig geschüttelt, bevor er reglos auf dem Boden lag. Die Wahrsagerin, die hat an Paulus als Apostel von Jesus hinterhergerufen und ihn beschimpft, tagelang, weil sie genau gewusst hat, welche Kraft in Paulus wirkt. Hier wird deutlich, dass finstere Mächte sich in der Gegenwart von Jesus aufbäumen, weil sie genau wissen, wer vor ihnen steht, weil sie genau wissen, gegen Jesus und vor Jesus, da haben sie keine Chance, da sind sie total unterlegen. Sie haben nichts gegen die Kraft Gottes in der Hand. Und da ist mir so als Vergleich gekommen, wenn Jesus einmal Dämon begegnet, da ist Jesus wie eine glühende heiße Herdplatte. Und dann ist es wie wenn Wassertropfen auf diese Herdplatte fallen. Dann sehen wir, die springen wie wild hin und her, aber in kurzer Zeit sind sie verdampft. Jesus hat keine Angst vor Dämonen. Und in einem kurzen Gespräch oder nach einem kurzen Gespräch müssen diese Dämonen den Mann verlassen. Sie dürfen nicht dableiben. Ich fand bemerkenswert, und Gerlinde hat es auch gesagt schon, dass diese Mächte in dem Mann sofort genau gewusst sind, wen sie vor sich haben. Nämlich Jesus, der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Nicht nur irgendwer, sondern der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Die Machtverhältnisse sind geklärt in der Welt, in der unsichtbaren Welt. Die sind geklärt. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir wissen dürfen. Wir müssen das nicht überbewerten. Wir müssen nicht panische Angst vor dämonischen Mächten haben, vor irgendwelchen Geistern, die hinter der Ecke auf uns lauern. Die Verhältnisse sind geklärt. Und die Dämonen, das ist auch interessant, die flehen Jesus an und sagen, werf uns nicht in den Abgrund. Der Abgrund, das Wort im Griechischen, ich kann ja kein Griechisch, aber das ist halt im Kommentar von Gerhard Meyer, hat das erklärt, das heißt Abyssos und das ist das gleiche Wort, das auch in Offenbarung zu lesen ist, zum Beispiel in Kapitel 20, Vers 3, da wird beschrieben, wie Satan am Beginn des tausendjährigen Reiches in diesen Abyssos kommt und dort festgemacht wird. Er wird dort gefangen genommen. Auch der Antichrist, der mal kommt und diese Erde, die Menschen total durcheinander bringt, der kommt dort her. Und die Dämonen, die wollten nicht dorthin. Die haben Angst gehabt. Dieser Ort muss ebenfalls furchtbar sein. Also, wenn Jesus befiehlt, dann geschieht es. Es gibt keinen Ausweg und keine Wahl für sie. Davor, das haben wir auch gelesen, war ja alles bei mir vergebens. Der Mann, der war lange Zeit geplagt. Und die Menschen, die es gut mit ihm meinten, haben ihn gefesselt. Und sie haben ihn festgehalten und sie wollte es eigentlich vielleicht gut machen mit ihm oder besser machen mit ihm, aber es hat nichts gebracht. Erst als Jesus ein Wort spricht, wird dieser Mann frei. Und wieder sehen wir, das Wort, nur das gesprochene Wort von Gott und von Jesus hat Macht, Sache in die Wirklichkeit zu bringen, die es davor gar nicht existent war, oder die Wirklichkeit zu verändern. Der Mann wird frei. Und jetzt ein ganz kurzer Punkt. Nachdem Jesus den Mann befreit hat von seinen Fesseln, lässt er sich wieder anziehen. Und er kann jetzt ruhig sitzen. Er ist wieder vernünftig, heißt es bei Luther. Das heißt, dieser Mensch, der ist wieder er selber. Er hat klare Gedanken und er ist im Besitz von seinem normalen menschlichen Verstand. Jesus hat ein Wunder getan. In dieser Begebenheit, in dieser Geschichte, hat Jesus diesen Mann von seinen Fesseln befreit. Das ist Gottes Wille. Er will uns befreien. Wir lesen in seinem Wort noch öfters von Befreiung. Die größte Befreiung, die das Volk Israel erlebt hat, war die Befreiung, als sie aus Ägypten gezogen sind. Da hat Jesus sie aus der Knechtschaft befreit. Und als Jesus hier auf dieser Erde war, hat er viele Befreiungen bewirkt. Der Zachäus wurde befreit von seiner Habgier, von dem Dämon Mammon. Der Bartimäus wurde von seiner Blindheit befreit und der Gelähmte wurde vom Zwang zu betteln und von der körperlichen Starre befreit. Und Paulus, er ruft uns zu, Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder los. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Jesus legt keine Kette an. Er will uns nicht einengen. Er zwingt uns nicht. Er will uns Freiheit geben. Ich möchte jetzt noch einen dritten Punkt sagen, und zwar ein Leben im Auftrag Gottes. Wenn Jesus uns befreit, wenn er unsere Bindungen, unsere Zwänge wegnimmt, dann hat es auch Auswirkungen. Auswirkungen und Folgen. Und so wie das damals bei dem Gerasener war, der Mann, der hat ja erlebt, dass er von diesen Mächten frei geworden ist. Er hat einen Herrschaftswechsel erlebt und er will jetzt auf die Gegenwart von Jesus nicht mehr verzichten. Und deshalb fragt er Jesus auch, ob er mitkommen darf. Der Mann hat sich entschieden, nie mehr zurück. Nie mehr ohne Jesus. Ich möchte bei ihm bleiben. Aber Jesus, er reagiert wieder sonderbar. Er lässt ihn nicht mitkommen. Er gibt dem Mann eine andere Aufgabe. Er soll zu Hause bleiben und soll in seiner Umgebung erzählen, was Jesus Großes gemacht hat. Der Mann, er diskutiert auch nicht, sondern er geht auf diesen Auftrag ein. Er nimmt ihn an und macht sich auf den Weg. Und er erzählt. Ist das nicht schon wieder ein Zwang? Habe ich mich so kurz gefragt. Ist das nicht schon wieder so, dass kaum ist er befreit worden, hat er ein Geschäft gekriegt und musste schon wieder was machen? Der Mann hat es nicht als eine Plage oder als einen Zwang empfunden. Er war begeistert und er war glücklich. Und er hat diese Befreiung wirklich als ein riesengroßes Wunder erlebt. Die Dorfgemeinschaft, die Menschen drumherum, die haben das ein bisschen anders gesehen. Sie wollten, dass Jesus möglichst schnell weggeht. Sie kamen und haben Jesus gebeten, er soll doch die Gegend schnell wieder verlassen. Wie kam es denn dazu? Warum war der Mann begeistert und die Menschen, die haben sich an dieser Heilung, an dieser Befreiung, an diesem Wunder nicht freuen können? War ihnen die Sache zu unheimlich? War zu viel Veränderung vielleicht doch nicht gut? Oder war dieser wirtschaftliche Verlust auch durch das mit den Schweinen, war das ihnen zu viel? Ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen, denen die Schweine gehörten, dass die ja zu Recht auch sauer waren. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht so ganz genau, wie das mit den Schweinen, warum das so ist. Die Freude wird ein bisschen getrübt, wenn wir das heute so lesen. Der Mann wird frei, ein Mann wird frei, aber 2000 Schweine, die werden einfach so der Hang runter gejagt und die gehen ins Wasser und ertrinken dort. Die werden vernichtet. Das ist ja ein sinnloses Töten von Tieren, die ja auch, sagen wir mal, zur Ernährung von den Menschen dort wichtig waren. Und wir als moderne, aufgeklärte Gesellschaft, wir tun uns natürlich schon schwer und fragen uns, muss das sein? Aber ich glaube, es zeigt uns, dass erstens die dämonische Mächte real existieren. Und die Menschen haben das auch gesehen und auch für diesen Mann war das ein Beweis. Er war nicht nur einfach nur psychisch durch den Wind, sondern er war tatsächlich von Dämonen besessen. Und die haben sich dann neue Wirte gesucht in den 2000 Schweine. Und das Zweite, was da rauskommt ist, oder was da vielleicht auch klar wird, ist, Dieser eine Mann, der ist Jesus so wichtig, wichtiger wie 2000 Schweine. Mir hätte das vielleicht anders eingeordnet, aber Jesus ordnet es so ein und sagt, dieser eine Mann, der muss gesund werden. Ja, die meisten der Bürger dort haben nicht Ja gesagt zu Jesus, aber der eine Mann. Und das war es Jesus wert. Ich möchte zusammenfassen, dämonische Mächte sind immer noch real. Sie bindet und quälet auch Menschen heute bei uns. Doch Jesus ist stärker. Und ich glaube, wir als seine Kinder und seine Jünger dürfen unseren Blick auf Jesus richten. Und wir dürfen danach gucken, dass wir ganz eng bei Jesus sind. Und wir dürfen uns sicher sein, wenn Jesus neben mir steht und wenn ich mit ihm unterwegs bin und wenn ich ihn an meiner Seite habe und in seinem Namen auch beten darf, dann müssen auch Dämonen weichen. Weil in der Gegenwart Jesu haben sie keine Existenzchance. Und das sehe ich als unsere Aufgabe. Wie dieser Mann, wir sind angehalten und beauftragt, von Jesus zu erzählen. Erzählen, was er Großes macht. Wir sind nicht die Sucher, die Dämonen aufspüren. Ich glaube, das müssen wir nicht in erster Linie machen, sondern wir dürfen uns an Jesus halten. Mein Gott ist größer. Mir ist ein Lied eingefallen, manche kennen es vielleicht, ich möchte kurz vorlesen. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist, die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Und ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer, ja, mein Gott ist größer.
Ich möchte jetzt einmal mit uns beten. Vater im Himmel, hab du Dank, dass du so mächtig bist, dass du Gott bist, der spricht. Am Anfang an der Schöpfung hast du gesprochen und es ist geschehen. Du kannst ein sinnloses Leben in ein sinnvolles Leben verwandeln. Du sprichst und wir können gesund werden. Und du sprichst und der Tod wird zum Leben. Vater im Himmel, hab du Dank für die Macht, die du hast. Lass uns das Trost sein in unsere Nöte, in die wir gefangen sind. Ob das jetzt Dämonen sind in schlimme Fälle, ob das vielleicht Nöte sind, die uns im Alltag gefangen nehmen, so bist du über alles mächtig. Ein Wort genügt. Ein Wort und alles wird anders. Herr, hab du Dank und geh du jetzt auch mit uns in diese Woche, die kommt. Begleite du uns. Sei du bei unseren Geschwistern, die heute Abend nicht da sein können, die einfach auch in Nöte sind, in gesundheitliche Nöte. Erbarm du dich ihrer. Und wir wollen jetzt mit den Worten weitermachen, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segnet uns und behütet uns. Der Herr lässt leuchten sein Angesicht über uns und ist uns gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf uns und schenkt uns seinen Frieden. Amen.